SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous am Mittag mit diesen Themen. Die Rentenreform übersteht auch die Schlussabstimmung im Parlament. Das nächste Wort hat nun Sozialminister Alain Berset bei uns im Tagesgespräch um 1 und das Volk an der Urne im September. Dann mal schauen, was möglich ist. Zum ersten Besuch der deutschen Kanzlerin Angela Merkel bei US-Präsident Donald Trump. Und noch nie einen so verrückten Winter gesehen. Der Arktis geht das Eis aus. Am Mikrofon Simon Loy. Zuerst nun ein Überblick über die Nachrichtenlage mit Fabian Schlurp.
Die Reform der Altersvorsorge hat die letzte Hürde im Parlament genommen. Der Nationalrat stimmte der Reform in der Schlussabstimmung mit 100 gegen 93 Stimmen zu, der Ständerat mit 27 gegen 18 Stimmen. Die Räte sagten damit Ja zur Erhöhung des Rentenalters für Frauen, einer Senkung des Umwandlungssatzes bei den Pensionskassen und einer Erhöhung der AHV-Neurenten. Auch die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer wurde von den Räten gut geheißen. Der nächste Schritt ist nun die Volksabstimmung, die auf den 24. September angesetzt ist. Die Vogelgrippe stellt für Hausgeflügel wie Hühner, Enten und Gänse laut den Behörden keine Gefahr mehr dar. Der Bund hebt die Präventionsmaßnahmen gegen das Virus nach 4 Monaten wieder auf. In einer Mitteilung heißt es, die Zahl der betroffenen Wildvögel sei zurückgegangen und damit auch das Ansteckungsrisiko. Laut dem Bund ist bis heute kein Hausgeflügel an dem Virus verendet. Bei den Wildvögeln waren vor allem Reiherenten, Möwen und Schwäne betroffen. Mit den Präventionsmaßnahmen, die ab morgen aufgehoben werden, sollte jeglicher Kontakt zwischen Hausgeflügel und Wildvögeln vermieden werden, etwa durch getrennte Futterstellen. Die NZZ-Mediengruppe hat im letzten Jahr fast 24 Millionen Franken Gewinn gemacht. Das ist eine Steigerung um 7%. Der Umsatz reduzierte sich um 3% auf gut 443 Millionen Franken, schreibt die NZZ-Gruppe in einer Mitteilung. Mit dem Drucken von Zeitungen nimmt die NZZ immer weniger ein. Dafür kommen Einnahmen aus neuen Geschäftsfeldern dazu, etwa aus der Organisation des Zürich Filmfestivals. Zwischen Israel und Syrien ist es in der Nacht zu einem militärischen Schlagabtausch gekommen. Israelische Kampfflugzeuge hätten in Syrien mehrere Ziele angegriffen, teilte die israelische Armee mit. Syrien reagierte auf den Angriff und feuerte seinerseits Flugabwehrraketen gegen die israelischen Kampfjets ab. Dabei sei ein Flugzeug abgeschossen und ein weiteres beschädigt worden, teilt die syrische Armee mit. Die israelische Armee widerspricht, keines der Flugzeuge sei getroffen worden. Eine der Flugabwehrraketen sei von israelischen Raketenabwehrsystemen abgefangen worden. Die USA hätten ihre Politik der, Zitat, «strategischen Geduld» gegenüber Nordkorea aufgegeben. Das sagte US-Außenminister Rex Tillerson bei seinem Besuch in Südkorea. 20 Jahre lang habe man versucht, Nordkorea davon abzubringen, Nuklearwaffen zu bauen. Alle Versuche seien gescheitert. Die USA prüften jetzt neue Maßnahmen gegen Nordkorea. Man wolle nicht, dass es zum militärischen Konflikt komme, sagte Tillerson. Aber ein Militärschlag sei eine Option, wenn die USA die Bedrohung durch die Waffen Nordkoreas als zu hoch einschätzten. Erstmals seit über 200 Jahren ist im Kanton Thurgau wieder ein Wolf nachgewiesen worden. Der Nachweis gelang mittels genetischer Untersuchungen, die durchgeführt wurden, nachdem Schafe gerissen worden waren. Ob sich der Wolf immer noch im Thurgau aufhält, ist unklar, wie die Kantonsbehörden mitteilen. Weitere genetische Untersuchungen sollen nun zeigen, ob es sich beim Thurgauer Wolf um ein bereits bekanntes Tier handelt. Auch im Kanton Zürich wurde ein Wolf nachgewiesen. Genetische Untersuchungen hätten gezeigt, dass ein Wolf Anfang Monat ein Schaf gerissen habe, teilten die Behörden mit. Auch die Herkunft dieses Wolfes ist unklar. Die Viertelfinals der Fußball Champions Leagues sind ausgelost worden. Atletico Madrid spielt gegen Leicester City, Borussia Dortmund gegen Monaco, Bayern München gegen Real Madrid und Juventus Turin gegen Barcelona. Die Hin- und Rückspiele finden Mitte April statt. Das Wetter: im Lauf des Nachmittags ziehen im Norden Wolken auf. Gegen Abend regnet es stellenweise, vor allem entlang des Juras und in den Voralpen. Mit 16 bis 20 Grad ist es mild. Morgen hat es im Norden viele Wolken und zeitweise regnet es bei 10 Grad. Im Süden scheint häufig die Sonne bei 21 Grad.
Heute Morgen, kurz vor 9 Uhr, hat Sozialminister Alain Berset seinen bisher größten Erfolg feiern können. Die von ihm angepeilte Rentenreform ist im Parlament in der Schlussabstimmung durchgekommen. Eine Reform, die von Berset viel Flexibilität verlangt hat, denn der Weg hierhin war lang und kurvenreich. Bundeshausredaktor Gaudenz Wacker blickt zurück.
Als Alain Berset Anfang 2012 in den Bundesrat kommt und Sozialminister wird, ist er noch keine 40. Just der mit Abstand Jüngste im Kollegium, fasst also das Rentendossier. Und kurz nach Amtsantritt nimmt er die Rentenreform in Angriff. Berset will die ganz große Kiste wagen, erste und zweite Säule gemeinsam reformieren, nachdem isolierte Reformen zuvor gescheitert sind. Oberstes Ziel, das Rentenniveau halten, erklärt Berset im Radio.
Okay, meine Damen und Herren, Altersvorsorge ist wichtig. Was am Ende zählt, sind, wie viele Franken haben wir am Ende des Monats, um zu leben. Weil wieder einmal, wir leben von Franken und Rappen und wir leben nicht von Prozentsätzen.
Erreichen will der Bundesrat das unter anderem mit einer Massnahme, die Frauen wehtut. Zur Reform, so erklärt Berset im Sommer 2013 vor den Medien, gehöre die Anhebung des Rentenalters für Frauen.
Und zwar auf 65 Jahren für Frauen und für Männer, das heißt ein Jahr mehr gegenüber heute für die Frauen.
Bei den linken Frauen kommt das eher schlecht an. Pfiffe gegen SP-Bundesrat Berset, ausgerechnet am Kongress des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Das ist im Oktober 2014. Berset sagt, was man in so einer Situation halt sagt. Der Bundesrat nehme das Thema sehr ernst. Gleichzeitig betont Berset vor den Gewerkschaftern:
Entscheidend ist auch, dass 65 die obere Grenze bleibt.
Dass also das Rentenalter nicht gleich auf 67 steige. Wenige Wochen später präsentiert Berset die definitive Gesetzesvorlage des Bundesrats für die Rentenreform. Es bleibt dabei, Rentenalter 65 auch für Frauen, die große Reform von erster und zweiter Säule gleichzeitig, so wie das Berset bereits im Jahr zuvor angekündigt hat.
Um langfristig eine sichere, gerechte Altersvorsorge aufrechterhalten zu können, will der Bundesrat die AV und die berufliche Vorsorge gemeinsam reformieren, im Gleichschritt, aber ohne Vermischung.
Ohne Vermischung. Das heißt, die Verluste in der zweiten Säule sollen aufgefangen werden mit höheren Beiträgen in die zweite Säule. Knapp ein Jahr später landet die Vorlage im Ständerat. Dieser will die Vermischung. 70 Franken mehr AHV sollen Verluste in der zweiten Säule kompensieren. Schon da stellt Berset lakonisch fest, er sei ein wenig einsam mit seinem Vorschlag. Ein Jahr später verabschiedet er sich endgültig vom Vorschlag des Bundesrats.
Bis jetzt hat niemand wirklich den Bundesratskonzept unterstützt, außer der Bundesrat selber. Und ich habe feststellen müssen, dass es so ist und habe einfach jetzt verzichtet, weiteres zu verteidigen. Weil es soll sich nicht mehr einfach ganz allein da in der Wüste zu schreien, dass man braucht noch ein Bundesratskonzept.
Von nun an verteidigt Berset die Variante des Ständerats. Zum Ärger von SVP und FDP. Sie fordern weiterhin keine Vermischung der zwei Säulen. Gestern, kurz vor der Ziellinie, gehen im Ständerat die Wogen noch einmal ungewohnt hoch. Nach hitzigen Voten gibt Berset im Stöckli den gelassenen Staatsmann.
Les émotions, la passion sont évidemment à la hauteur des enjeux.
Emotionen und Leidenschaft gingen hoch, stellt er nüchtern fest. Kurz später umschifft die Reform im Nationalrat die letzte große Klippe. Heute kann Berset vor den Medien feststellen:
Wir haben eine Vorlage, die erste und zweite Säule gleichzeitig reformiert und die auch eine Sicherung der Finanzierung braucht für die erste und zweite Säule.
Also das Gesamtpaket, wie es der Bundesrat immer angepeilt habe. Im Parlament hat Berset die große Reform ins Trockene gebracht. Nun muss er die Reform für die Älteren vor dem Volk verteidigen. 5 Jahre nach Amtsantritt noch immer als Jüngster im Bundesrat.
Ja, und wir haben da noch ein paar Fragen an den Sozialminister im Tagesgespräch um 1. Ja, es können nicht alle Chefkoch sein, jemand muss auch abwaschen. Ein Jahr Petra Gössi an der Spitze der FDP. Rendezvous mit einem Unberechenbaren, Kanzlerin Merkel in den USA bei US-Präsident Trump. Und russisches Staatsdoping, war da nicht mal was? Nö, sagt nun plötzlich das Olympische Komitee. Was jetzt? Die letzten Wochen waren für die FDP-Präsidentin Petra Gössi durchzogen. Bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative gehörte die FDP zu den Siegern, bei der Rentenreform gestern zu den Verlierern. Ein knappes Jahr ist die Schweizerin nun im Amt. Noch haben sich nicht alle daran gewöhnt. Denn Gössi präsidiert die Partei ganz anders als ihr Vorgänger. Inlandschefin Geraldine Eicher mit einer Bilanz.
Etwas ist charakteristisch für Petra Gössi. Sie lacht befreit, wenn auch etwas seltener. In einem der wichtigen letzten Geschäfte hatte sie Grund zum Lachen, bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative. Ein Prüfstein für Petra Gössi. Die FDP setzte dem Geschäft den Stempel auf und setzte sich durch, mit links der SP.
Für mich ist die Analyse relevant, welche Position will die FDP einnehmen, welche Position nehmen wir ein, welches Ziel verfolgen wir und dann schauen wir, wer unsere Mitkämpfer sind.
Bei zwei anderen Schicksalsgeschäften hat die FDP verloren, bei der Unternehmenssteuer und bei der Rentenreform. Auf der Verliererseite stand sie hier gemeinsam mit der SVP. Dabei hieß es vor einem Jahr noch, jetzt wird rechts rocken. Denn neben der FDP stellten auch die CVP mit Gerhard Pfister und die SVP mit Albert Rüst die neue Präsidenten. Mit ähnlichen politischen Ansichten. Doch manchmal sind die inhaltlichen Differenzen zu groß, manchmal die Herangehensweisen zu unterschiedlich. Petra Gössi versucht es mit Transparenz, die beiden anderen Präsidenten auch mit Ränke und Gezänke. Gössi sei zu ehrlich für ein Parteipräsidium, urteilt ein Mitkämpfer. Sie sagt:
Mit offenem Visier kämpfe ich für mein Leben gerne. Was ich nicht ausstehen kann, ist, wenn man das Messer in den Rücken gesteckt bekommt. Das werde ich nie machen. Und das ist für mich ein Akt der Fairness, das erwarte ich auch von anderen.
Als Rockstar der FDP tritt Petra Gössi nicht auf. Politik ist für die Viellacherin viel zu ernst. Sie wirble nie wild auf der Tanzfläche, verriet sie Radio Rumantsch einmal, sondern bleibe lieber locker am Rand der Tanzfläche und tue eines.
Cool mit dem Kopfnicken.
Auch mit der FDP-Krone steht sie lieber am Rand. Das Tanzen überlässt sie anderen. Bei der Zuwanderungsinitiative hat diese Arbeitsteilung funktioniert. Wie früher in der Küche von Petra Gössi läuft es offenbar in der Rezeptküche der FDP. Gössis Part hieß und heisst
«Rüsten und abwäschen». Also Feinabschmöckung, die überlasse ich meistens anderen. Rüsten tue ich fürs Leben gerne, abwäschen ist auch okay. Das Feinabschmöcken können andere besser.
Gössi vergebe so Chancen, die Partei zu profilieren. Die Partei sei unter einer laissez-faire Präsidentin führungslos, sagen Kritiker. Sie aber interpretiert Führung anders. Sie agiert nicht als dominante Chefin, sondern als moderne Unternehmerin. Petra Gössi setzt gezielt auf die Starken in der Partei und deren Stärken. Im Hintergrund präge sie schon, schildern auch politische Gegner. Gerade bei der Umsetzung der Zuwanderungsinitiative. Petra Gössi selber sieht eine ihrer aktivsten Rollen bei der Rentenreform. Da trete die FDP mit einer Stimme auf, auch dank ihr.
Wenn eine Partei nicht geschlossen hinstehen kann und eine Meinung vertreten kann, dann ist die Partei überflüssig und das muss man auch anerkennen und das muss man sehen.
Nur mit der Einigkeit ist das bei der FDP so eine Sache. Die unterschiedlichen Flügel und die Interessengruppen zu einen ist schwierig. Im Nationalrat ist das nicht so zu spüren. Dort funktioniert die Parteidisziplin und da gehört die FDP oft zu den Siegerinnen. In den Kantonen konnte sie auch deutlich zulegen. Dank guter Aufbauarbeit von Philipp Müller. Wie ihr Vorgänger setzt auch Petra Gössi weiter auf Knochenarbeit an der Basis. Auch bei den Jungen, den Romans. Petra Gössi versucht, aus der Schublade der Rechtsfreisinnigen herauszukriechen, versucht, den gesellschaftsliberalen Flügel anzusprechen. Mit einem kleinen Erfolg. Homosexuelle dürfen Stiefkinder adoptieren.
Da hat die Fraktion in ziemlich grosser Geschlossenheit gezeigt, wie gesellschaftsliberal wir da unterwegs sind. Wir haben da nämlich zugestimmt, inklusive meiner Stimme. Und das ist eine Schublade, in der bin ich mal gelandet. Das interessiert mich aber nicht, weil schlussendlich wird man an den Taten gemessen.
Die nächste echte Zerreißprobe steht für die FDP schon an. Die Abstimmung zur Umsetzung der Energiestrategie. Da ist die FDP alles andere als geeint, vielmehr ein wilder Haufen. Es gibt nicht immer zu lachen für Petra Gössi.
Ja, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat schon viele schwierige Reisen gemacht, doch jene jetzt in den USA zu Donald Trump dürfte eine der schwierigsten werden ihrer Kanzlerschaft. Denn es geht ganz fundamental um die künftige Beziehung beider Länder, denn die USA sind nun mal die wichtigsten Verbündeten Deutschlands. Doch Trump ist eben nicht Obama, Trump ist unberechenbar und damit muss Merkel als Kanzlerin klarkommen. Jetzt ist Merkel also in den USA, sie wird Trump heute treffen. Frage an Peter Vögel in Berlin, was sind denn Merkels Ziele?
Ich denke, das Hauptziel ist kennenlernen, einen persönlichen Eindruck haben. Präsident Trump etwas für die deutschen Belange einseifen oder gewinnen. Ich denke, das ist der Hauptgrund. Und zum Kennenlernen vor einem Jahr, da war Merkel explizit nicht interessiert an Trump. Sie hatte andere Sorgen. Da war noch Wahlkampf. Und Präsident Trump, der nennt sich einen Dealmaker. Bundeskanzlerin Merkel denkt weniger an einzelne Deals oder Politschnäppchen, sondern strategischer. Und sie fragt sich, kann man mit Präsident Trump politisches Business machen? Kann man sich auf gewisse Grundsätze einigen, zum Beispiel im Umgang mit Russland?
Eben diese Chemie finden, das Chemische, das ist das eine, Sachpolitik, Umgang mit Russland das andere. Was genau will denn Merkel sachpolitisch erreichen bei ihrem Besuch?
Der wichtigste Teil für die Deutschen, das ist die NATO und Russland. Denn das Vier-Augen-Gespräch am Morgen, da geht es um die Ukraine, um Russland. Und in diesem Fall ist es ja so, Deutschland, Frankreich, die Ukraine und Russland sitzen an einem Tisch. Die Amerikaner sind nicht dabei, aber sie sind natürlich für Merkel sehr wichtig. Obama hat Merkels Kurs immer unterstützt, auch ein Kurs, der mal Klartext mit Präsident Putin gesprochen hat. Und sie muss wissen, steht Trump hinter mir? Der zweite sachpolitische Punkt ist, am Mittagessen in größerer Runde geht es dann um die Wirtschaft, um mögliche Strafzölle der USA.
Ich möchte noch kurz bei der NATO bleiben. Sollten sich die USA dort etwas zurückziehen bei der NATO, dann würde Deutschland ja quasi diese Weltpolizistenrolle aufgedrückt. Das wird der Merkel unbedingt verhindern wollen.
Das wird sie unbedingt verhindern wollen. Das kann sie gar nicht erfüllen. Das deutsche Verteidigungsbudget wird zwar aufgestockt im nächsten Jahr, aber Weltpolizist komplett unmöglich. Ein kleines Beispiel. Aufrüsten würde einfach heißen, Mängel beseitigen. Im Bericht des Wehrbeauftragten der Bundeswehr gibt es ein Beispiel. Da gibt es eine Artillerieeinheit, die hat auf dem Papier 24 Panzerhaubitzen. Faktisch sind aber nur 7 einsatzfähig und 6 sind für die NATO-Einsätze gesperrt. Ergo, eine bleibt übrig.
Aber eben, was Trump genau will mit der NATO, das ist ja auch nicht so klar. Ist das eigentlich das einzige Problem, dessen Unberechenbarkeit?
Ich denke, das ist der Hauptpunkt. Es gibt ja zwei Reihen. Die erste Reihe, das ist Präsident Trump, und die zweite Reihe, das ist sein Außenminister, sein Sicherheitsberater. Die sind konzilianter. Und Merkel möchte wissen, welche Reihe hat im Alltag wie viel Einfluss, was ist die reale Politik? Und Präsident Trump ist ja im Prinzip für die Deutschen nach wie vor eine Blackbox.
Das waren Informationen von Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli. Auch bei den 20 wichtigsten Finanzministern und Notenbankchefs ist die künftige US-Politik Thema. In Baden-Baden trifft sich heute Abend und morgen die G20, um die künftige gemeinsame Linie in der Handels-, Steuer- und Finanzpolitik auszuloten. Die Schweiz sitzt als Gast der deutschen G20-Präsidentschaft mit am Tisch. Maren Peters.
Im besten Fall bringt das Treffen Klarheit. Klarheit darüber, wie ernst es die USA meinen mit der Drohung, den freien Welthandel zum eigenen Vorteil einzuschränken. Stichwort America First. Klarheit aber auch darüber, ob die USA ernst machen mit der Drohung, neue Währungskriege anzuheizen. Und nebenbei vielleicht auch Klarheit darüber, wie ernst es die USA mit der Ankündigung meinen, die Finanzmarktregulierung wieder aufzuweichen, die die G20-Länder als Konsequenz aus der Finanzkrise 2008 in jahrelanger Arbeit verschärft hatten. Das alles in der Hoffnung, dadurch das Finanzsystem stabiler zu machen und mehr Wachstum und Wohlstand zu schaffen. Auch die Schweiz als Nicht-G20-Land profitiert davon. Das alles steht auf dem Spiel, falls die USA als größte Wirtschaftsmacht der Welt und wichtigster G20-Partner die protektionistische Karte spielen. Nachdem US-Präsident Trump das Klima durch aggressive Rhetorik aufgeheizt hatte, wird sich die Aufmerksamkeit in Baden-Baden nun auf seinen neuen Finanzminister Steven Mnuchin konzentrieren. Für den früheren Investmentbanker ist es der erste Auftritt auf der internationalen Bühne. Die Töne, die er im Vorfeld angeschlagen hat, lassen immerhin etwas Hoffnung aufkeimen. Wir wollen keinen Handelskrieg, betonte er bei einem Vier-Augen-Gespräch mit seinem deutschen Amtskollegen Wolfgang Schäuble. Er benutzte aber auch Trumps Formulierung, dass der Handel fair sein müsse. Das lässt einigen Interpretationsspielraum offen. Gastgeber Wolfgang Schäuble wertet es dennoch als gutes Signal für das G20-Treffen. Man habe eine Basis gefunden, ganz offen miteinander zu reden. Die Erwartungen scheinen nicht hoch gewesen zu sein, wenn schon das als positives Signal gewertet wird. Noch offen ist nach wie vor, ob sich die G20 in ihrer Abschlusserklärung morgen klar gegen Protektionismus aussprechen und zum Freihandel bekennen werden. Die USA sollen das dem Vernehmen nach abgelehnt haben. Man darf annehmen, dass hinter den Kulissen heftig gerungen wird. Sollte das Treffen keine Klarheit in Bezug auf die Minimalstandards der internationalen Wirtschaftskooperation schaffen, dann ist es mit der Glaubwürdigkeit der G20 dahin.
Maren Peters in den Mittagsinformationen von Radio SRF 1, 2, 4 News und der Musikwelle. Sie können diese Sendung übrigens auch praktisch auf dem Smartphone hören mit der SRF-Gratis-App. Rendezvous, jetzt haben wir 10 vor 1. In der Arktis geht ein verrückter Winter zu Ende. Es war so warm, dass sich auf dem Meer nur wenig Eis gebildet hat. Vermutlich so wenig wie nie, seit gemessen wird. Manche Wissenschaftler warnen, dass der Nordpol viel früher als befürchtet im Sommer komplett eisfrei sein könnte. Mit Folgen auch für uns in den gemäßigten Breiten. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler.
Das arktische Klima ändere sich derart rasch, sagt Mark Serres vom Nationalen Datencenter für Eis und Schnee der USA, er könne nur noch staunen.
I have never seen a winter like we just had. I've never seen anything so warm in my life.
Noch nie habe er einen solchen warmen Winter erlebt, sagt Serres, der das arktische Klima seit Jahren beobachtet.
It was preventing a lot of sea ice from forming. And it was also meeting...
So bildete sich auf dem Meer nur wenig Eis. Noch sind die Messungen nicht abgeschlossen, aber vermutlich ist es so wenig wie noch nie seit 1979, seit genau gemessen wird. Und viel Eis blieb dünn. Es kann deshalb im nächsten Sommer besonders leicht schmelzen. Eine weitere Rekordschmelze droht. In den letzten 3 Jahrzehnten ist die sommerliche Eisfläche um 40% geschrumpft, sagt Mark Serres.
We've lost about 40% of the ice cover. So this is a tremendous amount that we've lost.
Dieser enorme Verlust heizt die Arktis weiter auf. Denn eisfreier Ozean saugt die Wärme der Sonnenstrahlung auf und heizt damit die Atmosphäre. Das helle Meereis hingegen reflektiert das Sonnenlicht ins All zurück. Wegen der massiven Abnahme dieses sogenannten Albedo-Effekts ist die Temperatur im hohen Norden bereits doppelt so stark angestiegen wie das globale Mittel. Besonders deutlich wird dies in der Winterzeit, sagt Mark Serres. Bereits letztes Jahr war sie rekordwarm. Am Neujahr 2016 taute es am Nordpol sogar fast.
Temperatures at the North Pole got almost to the melting point. That shouldn't be happening.
All dies wirkt sich auch bei uns aus. Die Wettermaschine der Erde wird davon angetrieben, dass es am Äquator viel wärmer ist als an den Polen. Nun, dass sich die Pole aufheizen und der Temperaturunterschied kleiner wird, gerät die Wettermaschine durcheinander, sagt Klaus Detloff vom Alfred-Wegener-Institut in Potsdam.
Mit statistischen Methoden kann man zeigen, dass die Meereisabnahme, die wir im letzten Jahrzehnt besonders ausgeprägt über dem Arktischen Ozean gesehen haben, dass das einhergeht mit Klima- und Wetteränderungen in mittleren Breiten.
Zu spüren bekommt das Europa vor allem durch lange, eisig kalte Perioden im Winter, wie es sie in den letzten Jahren öfter gegeben hat, zuletzt diesen Januar. Das passiert, weil der stets nach Westen blasende globale Jetstream-Wind beginnt, Wellenbewegungen nach Nord und Süd zu machen und dabei warme Luft in die Arktis schaufelt und eisig kalte von dort nach Europa und auch in die USA. Allerdings sind diese Zusammenhänge unter Klimatologen umstritten, zu neu ist das Phänomen. Klaus Detloff zum Beispiel denkt, dass manche seiner Kollegen unterschätzen, wie stark natürliche Schwankungen im Klimasystem die komplexen Prozesse beeinflussen und nicht nur das vom Mensch produzierte Treibhausgas CO2.
Es gibt so viele Prozesse in diesem System, da ist es ja vollkommen klar, dass die Wissenschaftler-Community dazu unterschiedliche Wichtungen vornimmt. Wir können auf das Klimasystem wie auf einen Elefanten schauen. Der eine schaut von vorne, der eine von hinten, der eine von unten, der andere von oben. Und je nachdem, welche Schwerpunkte die verschiedenen Gruppen setzen, glauben die einen an das eine und die anderen an das andere.
Sein US-Kollege Serres entgegnet, selbstverständlich spielten natürliche Schwankungen eine Rolle, aber solch dramatische Schwankungen wie in den letzten beiden arktischen Wintern habe er noch nie gesehen.
Some might say this is natural variability. But if it's natural variability, it's of a type that I am not familiar with.
Er prophezeit deshalb, dass bereits in 12 bis 15 Jahren der erste meereisfreie Sommer auftreten könnte, 2 Jahrzehnte früher als angenommen. Und das könnte ernste Konsequenzen für die ganze Welt haben, warnt eine neue Studie. Der komplett eisfreie arktische Ozean würde dann so viel Sonnenwärme zusätzlich aufnehmen, dass sich nicht nur das Klima im hohen Norden deutlich schneller erhitzen würde als bisher gedacht, sondern jenes des ganzen Globus.
Ja, eigentlich dachte man, die Sache sei klar. Über 1000 russische Sportlerinnen und Sportler haben jahrelang gedopt, mit Unterstützung des Staates. Das hat der McLaren-Bericht aufgezeigt. Entsprechend groß war der Aufschrei, doch passiert ist seither wenig. Nur ein paar wenige Sportler wurden gesperrt. Denn jetzt sagt das Olympische Komitee plötzlich, die Beweise, die seien eben doch nicht wasserdicht. Sportredaktor Adrian Wicki.
Schlecht gearbeitet. So könnte man den Vorwurf des Internationalen Olympischen Komitees auch zusammenfassen. Es wirft der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA vor, in ihrem McLaren-Bericht ungenau zu sein. Konkret schreibt das Olympische Komitee, kurz IOC, in einem öffentlichen Brief: Die Anti-Doping-Agentur habe zugegeben, dass die im McLaren-Bericht angeführten Beweise in vielen Fällen nicht für Sanktionen gegen Athletinnen und Athleten ausreichten. Die öffentliche Kritik stößt wiederum der Welt-Anti-Doping-Behörde sauer auf. Kurz, zwischen dem IOC und der WADA herrscht dicke Luft. Das IOC wollte gegenüber Radio SRF keine Stellung beziehen. Geantwortet hat dafür Matthias Kamber, Direktor von Anti-Doping Schweiz. Er verteidigt die Arbeit von Richard McLaren.
Für mich ist die Beweislage wasserdicht, dass es ein systematisches Doping gegeben hat, dass Russland weiss nicht, wie hoch auf den Befehl gegeben hat, dass es die verschiedenen, irgendwo sonst unabhängigen Player im Dopingbekämpfung zusammengeschafft hat, zum Beschissen. Das ist das ganze System und das ist Beweislage wasserdicht für mich ausgesehen.
Das IOC aber will es genauer wissen und prüft nun den McLaren-Bericht vertieft. IOC-Präsident Thomas Bach hat dazu zwei Kommissionen eingesetzt. Beide werden von Schweizern angeführt. Die eine vom Schweizer IOC-Mitglied Denny Oswald, die andere von Altbundesrat Samuel Schmid. Beide geben Radio SRF keine Auskunft mit Verweis auf die laufenden Untersuchungen. Dem IOC gehe es aber gar nicht um die Inhalte des Berichts, sondern es spiele einfach auf Zeit, kritisiert der deutsche Sportjournalist und langjähriger IOC-Kritiker Jens Weinreich. Denn das IOC hätte längst handeln können, wenn es denn hätte wollen.
Die Olympische Charta regelt das und zwar eindeutig. Russland könnte überhaupt nichts machen. Das IOC will nur nicht nach seiner Olympischen Charta handeln und das nicht zum ersten Mal so.
Weinreich verweist darauf, dass der vom IOC kritisierte McLaren-Bericht gar nie darauf abzielte, einzelne Athletinnen und Athleten zu brandmarken, sondern das Ziel des Berichts sei es gewesen, das russische Staatsdoping aufzudecken. Dass nun das IOC genau die fehlenden Beweise gegen einzelne Sportler kritisiere, sage viel über das Internationale Olympische Komitee aus. Dass das Vorgehen des IOC Auswirkungen hat, befürchtet der Direktor von Anti-Doping Schweiz, Matthias Kamber. Er glaubt nicht mehr daran, dass aufgrund des Berichts noch viele Sportler gesperrt werden. Keine Sanktionen wären für ihn aber ein verheerendes Zeichen an die sauberen Sportlerinnen und Sportler.
Die erwarten eigentlich von uns, dass wir dort sie schützt. Und wenn man dort jetzt nicht starke Zeichen setzen kann, dann hat man das durch und setzt ein Zeichen, sobald man institutionell unterwegs ist mit Doping, dann kann man schleifen. Sobald jemand ein kleiner Fisch ist, hat mal ein falsches Nasenspray genommen, ein falsches Erkältungsmittel, dann wird er bestraft.
Die Zeit drängt nun, denn in 11 Monaten beginnen die Olympischen Winterspiele in Südkorea. Geht es aber so langsam weiter wie bis jetzt, wird Russland mit einem Grossaufgebot in Südkorea starten, obschon der McLaren-Bericht etliche Beweise für Staatsdoping aufgelistet hat.
1:1. Bundesrat Alain Berset ist der Mann der Stunde. Er hat das geschafft, dass seine Vorgänger Burkhalter und Guschper nicht schafften, die Altersvorsorge zu reformieren. Wenn das Volk ja dazu sagt. Nun, wie wollen Sie die Bevölkerung überzeugen, Herr Berset? Tagesgespräch gleich im 1. und 4. nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Fabian Schlup.
Die Vogelgrippe stellt für Hausgeflügel wie Hühner, Enten und Gänse laut den Behörden keine Gefahr mehr dar. Der Bund hebt die Präventionsmaßnahmen gegen das Virus nach 4 Monaten wieder auf. Vor der Küste Jemens sind mindestens 31 somalische Flüchtlinge ums Leben gekommen. Die Husi-Rebellen, die das Gebiet kontrollieren, berichten, das Flüchtlingsschiff sei aus der Luft beschossen worden. Die Viertelfinals der Fußball Champions League sind ausgelost worden. Atletico Madrid spielt gegen Leicester City, Borussia Dortmund gegen Monaco, Bayern München gegen Real Madrid und Juventus Turin gegen Barcelona.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.